Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
So, und jetzt setzen wir uns mal schön historisch hin im Café Größenwahn. So nennt der Autor und Journalist Dirk Liesemer sein neues Buch über eine Zeit, als in den Kaffeehäusern die Welt neu erfunden wurde. So zwischen 1890 und 1915, meint er damit. Und mit am Tisch, da sitzt unser Kritiker Thomas Gross. Hallo.
Guten Morgen.
Das Café Größenwahn gab es nun namentlich so nicht. Es ist aber so ein allgemeiner Begriff für eine Kultur geworden. Und Dirk Liesemer konzentriert sich dabei auf drei dieser Orte. Dem Wiener Café Greensteidl, dem Münchner Café Stefanie und dem Berliner Café des Westens. Warum, Herr Groß, gerade diese drei?
Ja, weil sie zusammen sowas wie die heilige Dreifaltigkeit der damaligen Kaffeehauskultur ergeben. Nein, im Ernst. Der Ehrentitel Café Größenwahn, der dient hier vor allem als Generalmetapher oder Leitmotiv. Und zwar zum einen hinsichtlich des Personals, was in diesen Etablissements verkehrt hat. Das waren also alles Exzentriker, Künstler, Großsprecher oder Projektemacher. Fast so ein bisschen wie heute, nur dass man damals noch nicht in die Laptops gestarrt hat. Das Kaffeehaus steht aber auch für die Stimmung am Ende des 19. Jahrhunderts, an der Schwelle zum 20., wo eben die Behäbigkeit der Kaiserzeit in ihren Grundfesten erschüttert wird.
Und was macht gerade das Kaffeehaus denn zu jener Zeit also so zum Place to be, wo man hin musste und sich sehen lassen musste?
Ja, da kommen verschiedene Entwicklungen zusammen. Einerseits drängt eine Debattenkultur, die bislang im bürgerlichen Salon vor allem stattgefunden hat, an eine breitere Öffentlichkeit. Und da eignet sich das Kaffeehaus eben am besten, ne, mit seiner Geräuschkulisse und den ausliegenden Zeitungen. Das war ja damals so. Es ändern sich aber auch die Debatten selber. Sie werden direkter, schärfer und nervöser. Und nicht umsonst spricht man in der Kunst in Anlehnung an die Psychoanalyse von Nervenkunst. Ja. Und schließlich war es so, dass in den Städten auch ähnlich wie heute große Wohnungsnot herrschte. Und da blieb vielen gar nichts anderes übrig, als sich im Kaffeehaus stundenlang an einer Tasse Kaffee festzuhalten. Das Kaffee war also Infobörse, Gerüchteküche und Nachtasyl in einem.
Nun ist über die modernen Avantgarden jener Zeit, also so zwischen 1890 und 1920, schon so viel geschrieben worden. Ne? Wo setzt Liesemer denn jetzt an? Also wie geht er vor?
Ja, da ist tatsächlich viel geschrieben worden. Also die Originalität liegt hier weniger im Inhalt als in der Form. Also statt nachträglich was erklären zu wollen, begibt der Autor sich nochmal in den Zeithorizont selbst zurück und zeigt seine Figuren als, naja, Junggenies, die noch nichts von ihrer geschichtlichen Rolle wissen. Also da begegnen wir Karl Kraus, der sich gerade in der Kunst der Polemik übt, indem er beispielsweise Arthur Schnitzler attestiert, dass er, ich zitiere, sich darauf versteht, in überlauter Umgebung die Bescheidenheit des Größenwahns zu wahren. Was aber Kraus auch nicht sehr gut bekommen ist, weil Schnitzler natürlich mit gleicher Münze heimgezahlt hat. Oder wir sehen halt Else Lasker Schüler, die sich als Märchenprinz verkleidet hat, also Frühform von Orientalismus, wenn man so will. Oder Frank Wedekind, der gerade erst an seinem Ruf als Enfant Terrible arbeitet. Und. Es ist sozusagen Zeitgeschichte im Präsens, die ja nochmal zum Nacherleben freigegeben ist.
Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Florian Illis Super Bestseller 1913, also die Zeit sozusagen an ganz vielen Geschichten aufzuhängen und Anekdoten und Erzählungen. Ist das vergleichbar so vom inhaltlichen oder stilistischen Prinzip?
Absolut, wobei Ähnlichkeiten, nehme ich mal an, mehr beabsichtigt als zufällig sein dürften. Also in beiden Fällen spricht der Autor fast ausschließlich über und durch das Material und in beiden Fällen sind die Methodiken auch sehr ähnlich. Das kommt aus dem Journalismus, aus der Reportage. Also Liesemer ist ja auch Reporter. Und ja, da wechseln dann ständig die Szenen und das Personal wie in so einem Puzzle. Und dann waren wir eben gerade in Wien und dann sind wir jetzt schon wieder in München und dann sind wir in Berlin, wo dann beispielsweise auch mal der selbsternannte Invalide des Lebens Peter Altenberg aufkreuzt und ein Gedicht aus seiner Manteltasche zaubert, ja. Also der Anspruch liegt darin, ein Zeitpanorama aus Einzelszenen herauszukonstruieren, fast hätte ich gesagt, nachzukolorieren, ja.
Ich lese sowas ja gern, Herr Groß. So bunte, vergnüglich lehrreiche Bücher, so mit Lokalkolorit und viel Literatur, so schmissigen Anekdoten. Mhm. Man kennt so ein bisschen die Geschichten zwischen Schnitzler und dann Hugo von Hofmannsthal, der da als 16-Jähriger, glaube ich, noch gar nicht ins Café durfte oder so, oder nur in Begleitung seines Vaters. Sowas liest man ja gern. Ich meine, entsteht denn so ein Gefühl dieser Zeit, also dieser Epoche und Kultur?
Ein Gefühl auf jeden Fall. Also vom Atmosphärischen her funktioniert das prima. Das ist wirklich ein sehr dichtes und anschauliches Gewebe aus Stimmen und Szenen. Und man ahnt auch, dass da vieles der Gegenwart vorweggenommen wird. Also mancher Beef der Vergangenheit erinnert so ein bisschen an einen Poetry Slam von heute, ja. Oder man sieht auch das Social-Media-Zeitalter heraufdämmern, ja, wo es dann allerdings nochmal anders, härter zugeht auf Social Media. Aber weniger gut funktioniert das Buch halt als Epochengemälde. Also wenn man es an dem Anspruch misst, eine ganze Epoche auf den Nenner bringen zu wollen, aus dem Geist des Kaffeehauses raus, dann wird man wahrscheinlich enttäuscht sein.
Kaffeegrößenwahn 1890 bis 1915, als in den Kaffeehäusern die Welt neu erfunden wurde. So heißt das Buch in Gänze, das neue von Dirk Liesemer im Hoffmann und Campe Verlag, veröffentlicht jetzt, 384 Seiten, kosten 25 Euro. Thomas Gruss hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank. Seine Besprechung und mehr wie immer online unter deutschlandfunkkultur.de.